Ja, Steffi hat es ja gerade schon erwähnt. Chris ist leider krank geworden, ist nicht in der Lage, jetzt heute zu predigen. Glücklicherweise hat er die Predigt aber schon fertig geschrieben und wir haben uns deshalb entschieden, dass ich heute seine Predigt vorlese. Das ist natürlich an manchen Stellen so ein bisschen komisch, weil die Predigt wie meistens auch ganz persönliche Gedanken und Erlebnisse von ihm enthält. Aber anders hat es sich jetzt eben nicht machen lassen. Vielleicht macht ihr ganz einfach die Augen zu und stellt euch vor, dass Chris hier steht und predigt. Mal sehen. Also, hier kommt also die Predigt zum Thema Alles neu. Herr Kemper, ich sag's Ihnen ganz offen, viel werden wir hier nicht machen. Sie sehen, wie es aussieht, die Elektrik, ja, die müssten wir machen, aber sonst wird das alles so bleiben, wie es ist. Wir stehen in einem Haus in Diesbeck, das wir vielleicht mieten wollen. Die Besitzerin ist gerade ins Altenheim gezogen, der Sohn möchte sein Elternhaus vermieten. Das Haus stammt aus den 50er Jahren, es ist sehr gepflegt, gut durchdacht, aber eben alt. Man sieht im Haus an, dass es gut unterhalten wurde, aber die Ausstattung ist eben aus den 50ern. Es liegt toll in der Nähe der Gemeinde, es hat einen großen Garten und es ist auch groß genug für uns. Was Besseres werden wir nicht finden. Dann müssen wir eben mit den dunklen Holzdecken leben, die Bäder aus dieser Zeit werden ja auch gerade wieder modern. Naja, und auch die alten Türen sind nicht schön, aber auch das ist zu verkraften. Wir sagen zu. Einige Monate später sind wir nochmal da, um einige Sachen abzusprechen und trauen unseren Augen nicht. Das Haus ist eine Baustelle, aber komplett. Und der Vermieter meint, ja, die Bäder machen wir jetzt doch neu. Die sind schon entkernt. Und den Boden, ja, der kommt auch noch. Und die Innentüren und die Decken haben wir auch schon runtergerissen. Die Küche sanieren wir auch noch. Aber das war's dann. Mehr nicht. Ich schmunzle in mich hinein. Mehr nicht, klar. Viel mehr geht ja auch nicht. Ist ja dann alles neu. Es hätte uns klar sein müssen, dass ein Franke in seinem Elternhaus nicht eben mal nur die Elektrik austauscht. Das geht gegen seine Natur. Und so dürfen wir uns freuen, jetzt in einem Haus zu wohnen, in dem alles neu ist. Gott ist so gut. Alles neu. Das ist nicht nur das Motto für Häuslebauer, sondern auch für Gott. Alles neu, das hat Gott sich auch gedacht, als er den Schritt geplant hat, den er auf uns zugehen will, um den es heute zum Abschluss unserer Predigtreihe geht. Wir sind gemeinsam in den letzten Wochen einen weiten Weg gegangen in diesem Advent. Wir haben uns angeschaut, wie Gott dich geschaffen hat. Er wollte dich von Anfang an. Dann haben wir uns angeschaut, wie er diese Katastrophe der Sünde beseitigt hat, indem er selber den Preis bezahlt hat und den Schuldbrief ans Kreuz geheftet hat. Und letzte Woche hat uns Steffen Kern mitgenommen auf die Reise mit dem Heiligen Geist. Welche Schritte Gott durch ihn mit uns geht, damit wir hier und heute leben können. Und heute zum Abschluss dieser Predigtreihe wollen wir einen Blick nach vorne richten. Wo führt unser Leben eigentlich hin? Was kommt nach dem Tod? Welche Schritte plant Gott noch mit uns? Auch über unser irdisches Leben hinaus. Was hat er noch mit uns vor? Unser Text ist eigentlich ein klassischer Ostertext, weil es um die Auferstehung der Toten geht. Aber er passt auch voll in den Advent, denn wir erinnern uns ja nicht nur an die Ankunft des neugeborenen Retters, wir warten auch aktiv darauf, dass dieser Retter wiederkommen wird und alles zu einem guten Ende bringen wird. Aber steigen wir einfach mal ein in unseren Text. Hier kommt 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht: Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrbar am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Bevor wir jetzt richtig in den Text einsteigen, habe ich noch eine kleine Vorbemerkung über eine Sache, die euch vielleicht auffällt und verwundert. Paulus teilt die Menschen in zwei Gruppen ein. Die einen, die vor der Wiederkunft Jesu sterben werden, und die anderen, wie ihn selbst, die dann noch leben werden. Aber Paulus lebt nicht mehr und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Da hat sich der gute Paulus wohl geirrt. Aber die Gemeinde in Korinth hat diese Frage total bewegt. Die frühe Christenheit hat, das merkt man an Paulus, in einer ganz starken Naherwartung gelebt. Es war völlig klar, dass Jesus wiederkommt, und zwar bald, sehr bald. Die Frage war nicht, ob in 20 oder in 50 Jahren, sondern ob morgen oder doch erst im nächsten Jahr. Und dann passiert etwas, was diese Menschen geschockt und verunsichert hat. Die ersten Christen sterben, ohne dass Jesus wiedergekommen ist. Und was jetzt? Sind die verloren? Können die jetzt noch auferstehen? Wie wird das sein? Was ist, wenn ich sterbe? Habe ich dann einen Nachteil denen gegenüber, die die Wiederkunft Jesu erleben? Und dieser Angst begegnet Paulus hier mit diesen Worten. Und auch wenn unsere Naherwartung viel, viel geringer ist und wir diese Sorge nicht teilen, ist der Text trotzdem wichtig für uns. Und dass Paulus hier daneben lag, das ist auch gar kein Drama. Er schmälert nicht den restlichen Gehalt dieses Textes, denn der ist trotzdem wahr. Es zeigt aber sehr schön, wie Gott die menschlichen Schreiber der Bibel nicht einfach ausgeschaltet hat und sie als Schreibroboter benutzt hat, sondern man erkennt ihre Persönlichkeit weiter durch das Geschriebene. Okay, jetzt aber genug der Vorrede und jetzt gehen wir mal wirklich rein in den Text, der uns zeigen will, wie alles neu wird. Dieses Kapitel, aus dem der Predigttext stammt, ist eines der großartigsten Kapitel der Bibel. Paulus entfaltet hier, dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist. Er führt über 500 Zeugen an, die zum Großteil noch befragt werden konnten. Er arbeitet heraus, warum die Auferstehung von grundlegender Bedeutung für den christlichen Glauben ist und warum sie unverzichtbar für unsere Hoffnung ist. Dieses Kapitel ist für mich der Grund, warum jeder, der an der leiblichen Auferstehung Jesu zweifelt, ein grundlegendes Problem hat. Ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung für uns. Und unsere Verse beschäftigen sich mit einer Transformation. Alles, was vergänglich ist, wird unvergänglich. Das ist von elementarer Bedeutung, denn ohne diese Verwandlung hätten wir keine Hoffnung auf den Himmel. Wir sind vergänglich. Das merken wir, je älter wir werden. Ich bin jetzt 41. Das fühlt sich eigentlich noch ganz jung an, aber mich haben letztes Jahr zwei Ärzte unabhängig voneinander gesagt, Herr Kemper, das ist ganz normal, Sie werden alt. Na danke. Und es stimmt, meine Augen zicken herum, mein Gehör ist messbar schlechter geworden, meine Zähne brechen ab, wo soll das denn hinführen? Und das Schlimme ist, es wird auch nicht mehr besser. Ich kann diesen Verfall durch Sport, Körperpflege und eine gesunde Lebensweise verlangsamen. Aber ich bin endlich. Ich altere. Ich vergehe. Ich werde sterben. Unweigerlich. Und damit habe ich keinen Eingang ins Reich Gottes. Die Ewigkeit bleibt mir verwehrt. Und damit auch jedem von euch. Denn Paulus stellt in Vers 50 ganz deutlich klar, Vergängliches und Unvergängliches, das passt nicht zusammen. Ich lese diesen Vers nochmal vor. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Punkt. Aus. So ist es. Das ist ganz schön bitter. Jeder Staat hat Einfuhrbeschränkungen und diese regeln ganz klar, was rein darf und was nicht. Vor allem Inseln sind da sehr strikt, denn sie haben die Chance, Krankheiten und so weiter, so gut es geht, einfach draußen zu halten. Und der Himmel, das Reich Gottes, hat ein Einfuhrverbot für alles Endliche. für alles Vergängliche. Und darum macht Gott hier am Kreuz alles neu und ermöglicht uns den Eintritt, indem er uns verwandelt oder besser, indem er die Voraussetzung dafür schafft, uns das Pfand dafür gibt. Paulus stellt ja klar, wann das passieren wird. In Vers 52 heißt es, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Egal, ob wir sterben, bevor Jesus wiederkommt, oder ob wir dann noch leben. Wenn Jesus kommt, löst er dieses Pfand ein und wir bekommen unseren unvergänglichen Körper. Paulus vergleicht das etwas weiter vorne im selben Kapitel mit einem Korn. Dieses Korn kommt in die Erde, es wird sozusagen beerdigt. Und dann wächst aus diesem Korn eine neue Pflanze. Auf den ersten Blick haben Korn und Pflanze nichts miteinander zu tun, aber sie gehören zusammen. Schon im Korn war alles angelegt, was die Pflanze ausmacht. Und so wird es auch mit uns und unserem Körper sein. Wir werden verwandelt, wenn wir unseren vergänglichen Körper verlieren und unseren neuen, unvergänglichen Körper bekommen. Der neue Körper wird perfekt sein, nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt haben. Aber wir werden erkennbar sein. Ich werde ich bleiben, aber eben in perfekt. Ich habe vor einiger Zeit einen Text gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Vision war, die jemand wirklich hatte, oder ob es nur ein Roman war. Aber eine Sache darin hat mich bewegt, weil sie diese biblische Wahrheit so greifbar gemacht hat. Eine junge Frau ist gestorben und im Himmel wieder aufgewacht. Sie schildert, wie toll es dort ist und so weiter, und dann kommt ihr ein junger Mann entgegen. Strahlend, glücklich, kerngesund und lebendig. Sie ist sich sicher, ihn zu kennen, kommt aber nicht drauf, woher. Und dann kommt raus, dass es ihr Cousin ist, der auf der Erde schwer behindert war, spastisch gelähmt, im Rollstuhl, kaum in der Lage zu reden. Und das ist sein neuer Körper. Immer noch erkennbar, aber eben verwandelt. Perfekt, ohne Krankheit und Sünde, unvergänglich. Und dieser Effekt wird großartig sein, auch bei uns. Wie ich es eben gesagt habe, ich werde alt und gebrechlich und das nervt mich. Und ich vermute, das geht euch nicht anders. Und das wird ein Ende haben, und zwar völlig. Ich zitiere an dieser Stelle ja immer gerne meine Oma, die mit weit über 80 sagte, alt werden ist toll, alt sein ist scheiße. Man sehe der Dame bitte die Wortwahl nach. Und ich stimme ihr völlig zu. Wenn ich ewig leben müsste, in diesem Körper, immer weiter dem Verfall und dem Abbau ausgeliefert, da hätte ich keinen Bock drauf. Dann ist es gut, dass das hier auf der Erde mal vorbei ist. Aber wie unser Text sagt, Gott macht alles neu und unvergänglich. Und das ist Teil dieses großen Planes Gottes mit uns. Das ist Gottes nächster Schritt für uns, den er bereithält. Also, nur weil uns Jesus mit seinem Tod das Pfand des neuen Körpers gegeben hat, können wir sicher sein, dass der Weg in den Himmel wirklich frei ist, dass Gott wirklich alles neu macht und wir dabei sein werden. Und im zweiten und letzten Punkt für heute bleibt abschließend noch eine weitere Schlussfolgerung, die Paulus aus dem eben genannten zieht. Für ihn ist klar, wenn das so ist, wenn der Tod besiegt ist, wenn es diese Perspektive der Ewigkeit gibt, dann hat das Folgen für unser Verhalten auf der Erde hier. Und welche, schildert er in Vers 58. Haltet daher unbeirrbar am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass es mich nicht zufrieden macht, wenn ich euch heute nur auf die Ewigkeit vertröste. Das ist gut, dass es das gibt. Darum habe ich mir da eben auch wirklich Zeit dafür genommen. Aber dieser Schritt Gottes hat auch Auswirkungen auf uns heute. Was folgt denn für uns heute daraus, dass Jesus diese Perspektive nach vorn für uns geöffnet hat? Dazu drei kleine Schlagrichter. Erstens, wir müssen den richtigen Weg kennen und daran festhalten. Wenn wir kapiert haben, wie relevant dieser Plan Gottes für unser Leben ist, dann müssen wir den eingeschlagenen Weg unbedingt festhalten. Haltet unbeirrbar am Glauben fest. Unser Glaube ist das höchste Gut, das wir haben. Und unser höchstes Gut sollten wir wie unseren Augapfel behandeln. Ich bin ja manchmal ein rechter Schlunz. Meine Familie kann ein Lied davon singen. Aber es gibt Dinge, die behandle ich sehr pfleglich. Einfach, weil sie mir wichtig sind. Zum Beispiel meine Laufsachen, meine Uhr, meine Klamotten, meine Schuhe. Da achte ich wirklich drauf. Sie liegen mir am Herzen. Unser Glaube ist es, der uns rettet. Das Festhalten am Opfer Jesu ist es, was uns all das, was ich eben erwähnt habe, sichert. Sollten wir das nicht so gut hegen und pflegen, dass es auf gar keinen Fall Schaden nimmt? Sollten wir ja nicht alles, was in unserer Macht steht, tun für unseren Glauben? Zeit mit Gott verbringen, uns auf ihn ausrichten, in die Gemeinde gehen, mit ihm reden, in seinem Wort lesen, nicht weil wir müssen, sondern weil es Wege sind, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wie kannst du unbeirrbar werden, dich von nichts und niemanden abhalten lassen, Jesus mit ganzer Konsequenz nachzufolgen? Und lass mich hier ein offenes Wort sagen. Ich leide gerade darunter, dass unsere Gottesdienste so schlecht besucht sind. Klar, jetzt kann man sagen, schau dich doch mal um, ist doch ganz nett gefüllt hier. Schon. Aber wir sehen auch die vielen Menschen, die nicht mehr kommen oder nur noch viel unregelmäßiger. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einigen Leuten auf den Schlips trete, lass mich dir eine Frage stellen. Warum kommst du nicht öfters her? Es geht nicht um die Gottesdienstzahlen, es geht nicht um Statistik, es geht um dich und Jesus. Und ich bin absolut überzeugt, wenn du im Glauben wachsen willst, dann solltest du so oft es geht hier sein. Für dich und für Jesus, um am richtigen Weg festzuhalten und nicht abzudriften. Das zweite ist dann eine direkte Folge daraus. Paulus fordert uns auf, uns unaufhörlich und mit ganzer Kraft für den Herrn einzusetzen, alles zu geben, alles, was wir haben. Und da ließe sich jetzt ein wunderbares Plädoyer für Mitarbeit in der Gemeinde draus machen, will ich aber nicht. Denn ich glaube, dieser Einsatz ist viel mehr, als hier mitzuarbeiten. Voller Einsatz bedeutet, alles daran zu setzen, Jesus zu gehorchen. Ich bin manchmal tief traurig, wenn ich sehe, wie Menschen ihren Willen über den ihres Herrn setzen, weil dahinter ein ganz großes Misstrauen steht. Ich traue Gott nicht zu, es gut zu machen. Aber wenn wir Jesus mit voller Konsequenz gehorchen, wird das unser Leben und das der Menschen um uns herum verändern. Voller Einsatz bedeutet, alles daran zu setzen, Menschen zu lieben. Denn auch hiermit verändern wir die Welt. Nichts ist schlimmer als ein liebloser Christ. Und wenn wir alles daran setzen, sogar unsere Feinde zu lieben, dann breitet sich das Reich Gottes um uns herum aus. Voller Einsatz bedeutet, die Früchte des Geistes zu ernten. In Galater 5 werden sie beschrieben. Sanftmut, Friede, Freude, Barmherzigkeit und so weiter. Das sind Dinge, die aus unserer Beziehung zu Gott resultieren, automatisch. Und wenn wir sie ernst nehmen und einsetzen, mit aller Konsequenz, dann wird es auch uns wieder verändern und mit uns die Welt um uns herum. Und Paulus schließt mit einer Ermutigung. Wenn wir vollen Einsatz bringen, wenn wir unbeirrbar am Glauben festhalten, dann wird es nicht vergeblich sein. Paulus weist hier noch einmal auf Gottes unglaubliche Treue hin. Nicht nur, dass er alles getan hätte, um uns diesen Übergang von vergänglich zu unvergänglich zu ermöglichen. Er gibt uns hier sogar eine weitere Garantie. Wenn wir ganz auf ihn setzen, wenn wir ihm folgen, wenn wir vollen Einsatz für ihn bringen, wenn wir Feuer und Flamme für ihn sind, dann wird das nicht vergeblich sein. Dann wird er seinen Teil tun, denn er ist treu und hält uns. Unser Einsatz wird seinen Lohn nicht missen lassen. Es wird sich lohnen. Und wieder freut mich das total. Es ist kein Hoffen und Bangen, kein Mal schauen, ob es reicht. Das, was wir für Gott einsetzen, wird Ertrag bringen. Das hat er uns zugesagt. Das mag so manches Mal anders aussehen, als wir denken, aber er wird sein Wort halten. Er wird alles neu machen, auch uns. Und er wird uns auf dem Weg dahin erhalten, schieben, fördern und tragen. Was für ein Gott. Amen.